Wir haben mit dem sehr passenden Lied gerade den Textabschnitt von dem Morgen bereits eingesungen und ich könnte nur noch den Schlusspunkt setzen und das wäre erledigt. Jetzt möchte ich aber zuerst mit einer kurzen Geschichte starten von Matthias Claudius. Er hatte einen Freund und der hatte eine Uhr, eine alte Uhr mit einem mechanischen Laufwerk und eines Tages ist die stillgestanden. Und weil er sie gerne hatte, die Uhr, hat er sie im Uhrenmacher gebracht und dann die geschaut und dann sagt er, ja, das ist schnell geflickt. Jetzt hat das ein Haar um ein ganzes feines Ächsli umgewickelt und das hat das nicht mehr laufen können. Das heisst, es ist eins von den Kindern mit dem Kopf ein bisschen zu näher her, hat die geschaut, wie das Ganze läuft, das Getriebli, und das hat ein Hörli genommen und um ein Ächsli umgewickelt. Das Problem, das dort war, ist ganz ähnlich wie das, was wir den Morgen miteinander anschauen wollen. Und zwar unter anderem der Zweifel. Wie schnell kommt der Zweifel von aussen nicht sichtbar? Es ist irgendwo im Versteckten, es ist etwas Feines im Moment. Aber die Wirkung, die er auslösen kann, ist immens einschneidend. Wir wollen miteinander aus dem 4. Mose 13 die ersten drei Verse und nachher ab dem Vers 17 bis zum Schluss lesen und vom 14. Kapitel werde ich nachher noch kurz die ersten 5 zusammenfassen. 4. Mose 13, wir fahren weiter mit dem Leben von Mose. Er steht dort an der Grenze zu Israel. Und der Herr redete zu Mose und sprach, sende die Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Söhnen Israel gebe. Je einen Mann für den Stamm seiner Väter sollt ihr aussenden, jeder ein Fürst unter ihnen. Und Mose sandte sie aus der Wüste Paran nach dem Befehl des Herrn, alle Männer, die Häupter der Söhne Israels waren. Und dann ist die Aufzählung von diesen verschiedenen Stämmen, die Vertreter, und das ist aus dem Stamm Juda, Vers 6, ist der Kaleb gsi. Und aus dem Stamm Ephraim, der Josua, Vers 8. Und dann möchte ich aber im Vers 17 weiterfahren. Und Mose sandte sie, das Land Kanaan auszukundschaften und sagte zu ihnen, zieht hinauf in die Südseite und steigt auf das Gebirge und seht das Land an, wie es beschaffen ist und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, ob es gering oder zahlreich ist. Und wie das Land ist, in dem es wohnt, ob es gut oder schlecht ist. Und wie die Städte sind, in denen sie wohnen, ob es in Lagern oder Festungen wohnt. Und wie das Land ist, ob es fett oder mager ist, ob Bäume darin sind oder nicht. Und seid mutig und nehmt etwas von den Früchten des Landes, die Tage der ersten Trauben. Und sie zogen hinauf und kundschafteten das Land aus, von der Wüste Zin bis Rehob und von da nach Hamat. Und sie zogen an der Südseite hinauf und kamen nach Hebron. Und dort waren Aiman, Sheshai und Talmai, die Söhne Enaks. Hebron aber war 7 Jahre vor Zoan in Ägypten erbaut worden. Und sie kamen bis in das Tal Eschkol und schnitten dort eine Weinranke mit nur einer Traube ab und trugen sie zu zweit an einer Stange. Auch Granatäpfel und Feigen. Diesen Ort nannte man Tal Eschkol wegen der Traube, die Söhne Israels dort abgeschnitten hatten. Und sie kehrten am Ende von 40 Tagen von der Erkundung des Landes zurück. Und sie gingen hin und kamen zu Mose und zu Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel in die Wüste Paran nach Kadesh. Und sie erstatteten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und zeigten ihnen die Frucht des Landes. Und sie erzählten ihnen und sagten, wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt Milch und Honig über. Und das ist seine Frucht. Allerdings oder aber, das ist das Volk sehr stark, das in dem Land wohnt, und die Söhne Enaks haben wir dort gesehen. Amalek wohnt im Lande des Südens, die Hethiter und die Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge, und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen und wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie machten unter den Söhnen Israel ein böses Gericht über das Land, das sie auskundschaftet hatten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und so waren wir es auch in ihren Augen. Und dann sehen wir nachher im 14. Kapitel am Anfang, dass die ganze Gemeinde ihre Stimme erhob und geweint hat. Es steht da in der Neuen Übersetzung die ganze Nacht. Es ist eine grosse Unzufriedenheit gekommen. Und dann ist im Vers 5 der Mose und der Aaron vor der Gemeinde auf ihr Angesicht gefallen und haben Gott bittet, haben gebetet. Ich werde 4 Abschnitte machen. Zuerst die Situation, die wir da drin haben. Und dann werden wir die 3 Gruppen ein bisschen anschauen von den Personen. Zuerst die 10 Zweifler, dann die 2 Mutmacher und am Schluss der grosse Haufen der Mitläufer, der uns erwähnt ist drin. Wenn wir die Situation anschauen und im 13. Kapitel der erste Vers lesen, haben wir den Eindruck, es könnte von Gott aus den Gedanken, die Kundschaften zu senden. Aber wenn wir zu den Abschiedsreden von Mose gehen, im 5. Mose, im 1. Kapitel, sehen wir, dass das anders gelaufen ist. Es steht dort nämlich im 21. Vers, wo der Mose am Volk den Auftrag gibt, das Land jetzt einzunehmen, sagt er, siehe, der Herr, dein Gott, hat das Land vor dir dahingegeben. Zieh hinauf, nimm es in Besitz, wie der Herr, der Gott deiner Väter, zu dir geredet hat. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Und jetzt kommt die Seite vom Volk. Und jetzt kommt das Volk zu ihm. Und der Mose sagt, da traten die alle zu mir und sagten, lass uns Männer vor uns hersenden, dass sie das Land für uns erkunden und uns Bericht erstatten über den Weg, auf dem wir hinaufziehen und über die Städte, zu der wir kommen sollen. Das heisst, das Volk ist vom Unglauben geprägt gsi oder vom Zweifel und sie haben zuerst eine Delegation schicken. Jetzt, was nicht steht, aber wo ich annehme, dass Gott den Mose Gott gefragt hat und darum Gott jetzt da an Mose den Auftrag gibt und sagt, schick sie ins Land. Wir sehen die Begebenheit öppen einmal wiederholt, wo das Volk zum Samuel ist und dann gesagt, wir wollen den König, wie ihn die Heiderings umhaben, hat der Samuel zuerst auch nicht wollen. Und dann sagt Gott zum Samuel, sie fahren zwar im Zug in die verkehrte Richtung, aber steig auf mitten auf den Zug hier, geben ihnen, was sie wollen. Und da möchte ich einfach auf den Unterschied hinweisen, den wir in der Bibel immer wieder sehen. Der Markus Liebelt hat das einmal so formuliert, es ist der eigentliche Wille Gottes oder der uneigentliche Wille Gottes. Der eigentliche Wille Gottes ist das, was Gott gesagt hat, was er will, was er bestimmt hat, was er ihnen befohlen oder in Aussicht gestellt hat. Und der uneigentliche ist, wenn der Mensch nachher einen Umweg sucht, wenn er selber etwas reinbringen will und Gott eigentlich einfach sagt, dann mach's. Aber es entspricht nicht dem Willen Gottes, aber er lässt den Menschen irgendwo laufen. Wo Gott am Anfang die Ehe gestiftet hat, hat er einen Mann und eine Frau und dann ist gleich die Polygamie gekommen und die ist nachher auch in die Segenslinie gekommen und Gott hat eigentlich bis ins Neue Testament nicht viel dazu gesagt. Aber im Neuen Testament hat er es nachher wieder geregelt, hat es wieder auf den Punkt gebracht. Weil es der uneigentliche Wille Gottes war. Es war nie in seinem Plan, aber er hat das laufen. Jetzt vom Volk Israel hat Gott ihnen, bevor sie aus Ägypten rausgeführt sind, das lesen wir im 2. Mose 3, Vers 17, bereits in Aussicht gestellt und gesagt, ich habe euch das Land in Kanaan gegeben und zählt dort die 6 Nationen auf, die dort drin sind und sagt, ja, ich habe euch gegeben. Und dann wiederholt er das etliche Mal und jetzt kommt der Mose und sagt, jetzt ist der grosse Moment, jetzt stehen wir an der Grenze, jetzt vorwärts, Brüder. Jetzt ist der Moment. wo wir in das Land eintreffen, wo Milch und Honig fließt. Und jetzt können wir da bedenken, es kommt ein Zurücklehnen und so weiter. Und darum schickt er jetzt die Kundschafter aus. Die Kundschafter, er gibt ihnen einen klaren Auftrag, ob das nötig ist oder nicht, aber auf jeden Fall hat er es gemacht, er hat da seine Führung wahrgenommen, er hat klar definiert, was er von ihnen wissen wollte. Und das war umfassend gewesen, was sie anschauen sollen. Und sie sind nach 40 Tagen retourgekommen. Und als sie retourgekommen sind nach 40 Tagen, haben wir drei Sätze, die sie sagen. Das erste Sätze ist positiv. Sie dort bestätigen und sagen, wir haben das gelesen miteinander, es ist, wie Gott uns gesagt hat, es ist ein Land, darin Milch und Honig fließt. Ist wunderbar, ist fruchtbar. Und sie haben es an dem gesehen, wo die Juden mitgenommen haben, die Kundschafter, die 12 Mann. Sie haben einen Reben gehabt mit einer Traube dran, wo zwei Männer haben müssen tragen. Und ich habe gelesen, dass in dem Gebiet dort in Eschkolon, wo ja Weinrebe heisst, dass dort die Trauben oft so gross werden wie kleine Pflaumen oder Zwetschgen, die Traubenbeere. Wunderbare Traubenbeere. Also das war ein richtig grosser Plempel, stelle ich mir vor. Und sie haben die einfach so abgeschnitten und dann miteinander angetragen. Nebst all dem anderen. Und dann kommt nachher der Zweifel, respektive, jetzt können wir sagen, hat der Mose die Falschen geschickt. Er hat 12 Mann geschickt, Vertreter von jedem Stamm, Fürsten, oder wenn ich es mit dem heutigen Wort würde sagen, sind das Experten gewesen, Männer, die das haben können beurteilen, die Kompetenz haben gehabt, um zu sagen, mal, es ist so, es ist nicht so, Männer, auf die man gehört hat. Und jetzt kommen wir zurück und jetzt ist das Verhältnis 10 gegen 2. Das ist ein schlechtes Verhältnis, 10 gegen 2. Jetzt müssen wir uns fragen, haben die sich unterwegs getrennt? Sind die beiden Gruppen nicht den gleichen Weg gegangen? Nein, die sind miteinander geblieben, die haben das Gleiche miteinander angeschaut, aber aus einer anderen Perspektive. Und durch das gibt es nachher die Unterschiede. Wir sind heute wieder eingeladen worden für das Männerfrühgebet. Am letzten Dienstag war, soll ich sagen, eine tiefe Zahl gewesen. Da sind wir 3 Mann gewesen. Auf was schauen wir jetzt? Jetzt können wir auf die 3 Mann schauen und sagen, das ist ja bedenklich. Aus so einer Gemeinde raus, an einem Dienstag am Morgen, kommen wir nicht mehr, was soll das? Oder wir können es anders anschauen und sagen, wunderbar, wo 2 oder 3 zusammen sind, bin ich in ihrer Mitte. Und dann ist der Herr Jesus in unserer Mitte, da haben wir den König aller Könige, der ist bei uns und da muss ich sagen, das ist doch herrlich, das ist doch schön. Schätzen wir es, freuen wir uns an denen, die da sind. Und so können wir alles immer von 2 oder 3 Seiten anschauen. Und je nachdem gibt es ganz eine andere Ausgangslage, ganz eine andere Reaktion oder Perspektive. Und darum möchten wir jetzt zuerst einen Moment bei denen stillstehen, bei diesen 10 Kundschaftern, die Zweifel gestreut haben. Zweifler sind das gewesen. Und die Bibel tut die etliche Mal erwähnen, aber eigentlich immer relativ hart. Die Aussagen in der Bibel sind über Zweifel nicht schmeichelhaft. Wir sind ja in der Bibelstunde miteinander am Jakobusbrief am Durchnehmen. Und da ist im ersten Kapitel ist das Thema angeschnitten gewesen. Und im dritten komme ich nachher noch zu einem anderen Bereich. Wenn wir im ersten Kapitel Vers 6 und 7 lesen, Jakobus, da steht dort, er bittet aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Wenn jener Mensch denkt, denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Er ist wie ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Ein Herzurteil über den, der zweifelt. Und jetzt da hat das Volk Israel hat Zusagen Gottes gehabt. Jetzt haben sie auf die Umstände und auf die Situation geschaut und die Zusagen Gottes waren ausblendet. An die hat man nicht mehr gedacht. Wie notvoll ist es? Wie tragisch? Und jetzt ist einfach die Frage bei uns, bei dir und bei mir, auf was schauen wir? Wir sind alltag, sind wir vor Entscheidungen, wir stehen vor Situationen und immer wieder haben wir auf der einen Seite auch das Wort Gottes, wo uns eine gewisse Wegleitung gibt, wo uns eine Ermutigung gibt, wo uns einen Hinweis gibt und wir haben vielleicht den Umstand, wo wir drin sind. das Problem, das wir davor stehen. Die Krankheit, die ist, die Arbeitslosigkeit oder irgendetwas. Und auf was schauen wir jetzt? Tun wir da jetzt nachher die Möglichkeit von Gott, seine Allmacht, seine Grösse, abstufen und sagen, da kann er eh nicht helfen. Vergessen wir es. Was soll das? Es lohnt sich nicht, es hat keinen Sinn. Jetzt bei diesen Zweiflern ist ja nachher das Problem, und darum möchte ich aus dem Jakobus 3 noch einen Abschnitt lesen, ein paar Vers, wo wir einfach sehen, wenn sie es für sich behalten hätten, wäre es eins gewesen, aber weil sie nachher die Botschaft weitergegeben haben, hat das anders ausgesehen. Jakobus 3, ab dem Vers 4 steht, siehe auch das Schiff, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermanns ist. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich grosser Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer als die Welt der Ungerechtigkeit und erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern als diejenige, die den ganzen Leib beflecken und das Rad des Lebens entzünden und von der Hölle entzündet wird. Also es ist sehr drastisch, sehr negativ, wo uns da der Jakobus zeigt, was die Zunge nachher macht. Das Problem ist bei diesen Zähnen, dass sie ihre Zweifel Kunde haben. Sie haben zuerst Bestätigung gegeben in einem Satz. Es ist so, wie Gott gesagt hat, es ist wunderbar. Und dann kommt das aber es sind Riesen. Und jetzt kommt, was immer bei so Fällen auch dazu kommt, ist noch, dass übertrieben wird. Jetzt haben sie die Riesen so angeschaut und gesagt, wir sind in unseren Augen vor ihnen gewesen, wie Heuschrecken. Und in ihren Augen sind wir es wahrscheinlich auch gewesen. Und ich muss sagen, ich habe mal auswärts beim Essen im Salat drin eine Heuschrecke gehabt. Die hat mich nicht gerade zu Boden gehauen. Da kann man die zum Dings ausnehmen. Und wir haben uns dort einen Spass daraus gemacht, haben die nachher dem Kellner noch gezeigt und dann hat er uns den Kaffee gratis gespendiert. Das war ja schön gewesen. Aber eigentlich ist die Heuschrecke, das ist unscheinbar. Und wenn er jetzt die Vergleich, wenn es die Vergleich im Volk bringt, hätte das Volk müssen sagen, jetzt sind wir masslos übertrieben. Das ist ganz elend. Aber beim Zweifel spielt das immer mit rein. Da sieht man das Hindernis, das Problem, sieht man so unendlich gross. Und wir selber werden immer kleiner. Wenn wir selber kleiner werden, ist das nicht das Problem. Aber wenn wir Gott nachher ausschliessen, wenn wir ihn nicht mehr mit ins Boot nehmen, dann wird es ein Problem. Und wenn wir ihn mit einnehmen, dann sieht es anders aus und dann kommen wir eine andere Dimension über. Auch die zehn, die jetzt so zweifelt haben, haben den Auszug aus Ägypten erlebt. Sie haben die 10 Wunder erlebt, die dort passiert sind. Sie haben nachher erlebt, dass im Roten Meer die ganze ägyptische Armee vernichtet worden ist. Sie haben alltag jetzt erlebt, das Manna und den Felsen, das Wasser, das gekommen ist. Das heisst, sie haben vom Himmelsbrot gelebt und sie haben vom Felsen Wasser getrunken. Und irgendwo hat sie das alles nicht berührt. Das ist nicht eingegangen. Sie sind so geprägt von ihrem Gesehen, von ihren Zweifeln. Da müssen wir sagen, welche Tragik, welche Not ist da drin? Und darum haben sie nachher einen schlechten Ruf herausgebracht, ein negatives Gerücht verbreitet und haben im Grunde genommen das Volk angesteckt. Und das ist etwas von diesen leiden Tatsachen, dass wir Mitmenschen viel ringer für etwas Negatives anstecken und sehr schnell anstecken, wieder für etwas Positives. Wenn man sie motivieren für etwas Positives, braucht das oft viel mehr Einsatz und viel mehr Überzeugung, weder wenn man irgendein negatives Gerücht in den Raum stellt, das nachher sehr schnell gehen kann. Wenn ich zu der nächsten Gruppe komme, so ist das die der Mutmacher. Die haben das Gleiche gesehen, aber sie haben Gott mit eingezogen. Das heisst, sie haben sich nicht von den Spannungen, vom Streit, sie haben sich nicht von körperlichen Hindernissen, auch nicht von einer scheinbaren Grösse oder Kleine oder von irgendetwas, sie haben sich von all dem nicht abhalten lassen. Sie haben all das in der Perspektive Gottes gesehen und vor Gott ist der grösste Mensch wie ein Staub oder wie ein Hauch. Das ist nichts. Wenn Gott das Wort sagt, oder beim Antichrist, beim mächtigsten Fürst, der wird auftreten und kommen, in der Endzeit steht, sagt die Bibel, dass Jesus ihn mit dem Hauch seines Mundes wird auslöschen. Stellen wir das sowieso vor, er macht, und dann ist er weg. Unvorstellbar. Das ist etwas von der Grösse Gottes. Und darum sind die Mutmacher, die auch unter ihnen sind, die haben versucht, Steuer umzureissen. Die andere Seite aufzuzeigen. Und der Kaleb hat gesagt, wir werden die fressen wie Brot, wenn Gott auf unserer Seite ist. Das ist doch kein Problem. Und da möge es Gott immer wieder helfen, dass wir in all unseren Alltagsfragen, auch wenn wir miteinander unterwegs sind oder jemand vielleicht in einer schwierigen Situation begleitet, dass wir immer wieder Mutmacher sind. Aber das können wir nur, wenn wir uns da drin orientieren. Wenn wir ins Wort schauen und uns von dem beeinflussen lassen, von dem füllen lassen und einfach wissen, Gott hat es in der Hand. Er hat in deinem Leben den ersten und den letzten Tag geschrieben und in meinem Leben den ersten und den letzten Tag geschrieben. Und alles zwischendurch kommt aus seiner Hand. Es ist alles an ihm vorbeigegangen. Das gibt uns immer wieder Ruhe, das gibt uns Zuversicht, das gibt uns Sicherheit. Also da sind die Mauern nicht zu hoch, die Hindernisse, die dort sind, nichts ist zu gross, nichts ist zu schwierig, sondern sie gehen mutig vorwärts. Ich will zwei, drei Bibelstellen lesen, die wir als Mutmacher brauchen können. Der Josua hat im Josua 1, Vers 9 von Gott bekommen, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Eine gewaltige Zusage. Ein Blankoscheck von Gottes Seiten unterschrieben. Jesaja 59,1: Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht hart geworden, dass er nicht hören könnte. Welche Zusage? Er hört und er kann helfen. Und jetzt kommt im 1. Petrus 5, 6 und 7, kommt für mich noch eine interessante Stelle. Und da tun wir gerne den zweiten Teil einfach daraus nehmen und den ersten lassen wir eigentlich weg. Der zweite Teil im Vers 6 steht, sorgt euch um nichts. Den kennen wir alle, das ist ein schöner Vers, den brauchen wir, den praktizieren wir. Aber was sagt er voraus, der Petrus? Das müssen wir unbedingt mitnehmen. Er sagt dort voraus, demütiget euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit und dann kommt, indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft. Dann tun wir es demütigen unter die mächtige Hand Gottes. Das heisst, es ist in einem Zusammenhang mit meiner Haltung. Und wenn ich mich nicht demütige, dann tue ich mir Sorgen, weil ich es dann selber lösen will. Und da die 10 Kundschafter, die haben das gleiche Problem gehabt. Sie haben sich nicht demütigen unter die gewaltige Hand Gottes und darum haben sie über das Hindernis nicht mehr nie gesehen. Und der Josua und der Kaleb haben sich demütigen unter die Hand Gottes und darum haben sie ihre Sorgen, ihre Probleme können auf ihn werfen. Darum sollen wir es so machen. Welche Trost, welche Zuversicht ist in diesen Versen? Jetzt möchte ich noch zu der nächsten Gruppe kommen, zu der letzten. Das sind Mitmacher. Mitmacher haben wir viel. Viele Menschen, die lieben es, einfach irgendeinem nachzulaufen. Nicht selber zu viel überlegen, nicht selber zu viel vorausschauen, einfach so ein bisschen, was der macht oder was der macht, ja, das wird wohl richtig sein. Ich habe dem immer vertraut, das ist immer gut gekommen. Und sie laufen dem nach. Jetzt, das Nachlaufen und der Gehorsam sind sicher schöne Eigenschaften, aber nicht einfach ungeprüft und vorbehaltslos. Die Bibel ruft uns auf und fordert uns auf, prüft alles. Und da meint sie nicht, dass wir draussen in der Welt draussen alles müssen prüfen, was sündig ist. Das müssen wir nicht, das wissen wir, wie es ist. Aber da, was da läuft, da sollen wir alles prüfen. Und ich bitte euch bei mir, bei jeder Predigt, wenn ihr etwas merkt, wo ich über die Bibel ausgeschossen habe, dann kommt auf mich zu und sagt mir's. Wir brauchen einander. Wir wollen einander helfen und einander auf das hinweisen. Und darum ist es wichtig, dass wir von diesen Mitläufern das abnehmen und sagen, so wollen wir es nicht machen. Dass wir einfach blindlings jemandem nachziehen, jemandem mitlaufen. Es ist vor etwa 200 Jahren, ist ja in Deutschland ein Auszug von einer Gruppe Christen, die nachher auch auf Amerika übern ist. Die sind an einem Führer nachgelaufen. Der ist in Deutschland, ist er ein bisschen ihr Guru gewesen. Jetzt wollte ich aber da nicht vom Land her einfach etwas diskriminierend sagen. Es ist einfach die Person gewesen. Und die haben vier Schiffe haben die gebraucht, zum Überfahren. Eins von diesen vier Schiffen ist untergegangen und drei sind dann angekommen. Mit grossen Entbehrungen, mit grossen Schwierigkeiten. Einer war dabei gewesen, der einfach gesagt hat, ich brauche es nicht, dort rüber zu gehen. Ich sehe den Sinn nicht, dass wir dort rübergehen. Aber ich traue dem Führer nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe eine Aufgabe im Ganzen inne. Und er ist mitgegangen. Und hat immer wieder intensiv mit Gott Gemeinschaft pflegt, betet und die Bibel gelesen. Und dann hat er relativ schnell gemerkt, dass der in seinen Sack hier geschafft hat. Er hat von der Kollekte in seinen Sack hier geschafft. Er hat überall hat er das bei sich vorbeilaufen. Und dann hat er das Ganze, es ist der Verkehrt, hat er das können auffangen. Und daraus ist nachher eine Erweckung entstanden. Aber auch dort wieder eine Gruppe, etwa 700 Personen, blindlings einem nachgelaufen. Und wie tragisch, wie fatal. Und da auch, haben die 10, haben das Volk so negativ beeinflussen können, dass das Volk die ganze Nacht gekühlt hat. Und bereit war, den Mose und den Aaron, die vor Gott gestanden sind, umzubringen. Und sich einen Führer zu nehmen und wieder zurückgehen nach Ägypten. Da war mehr wieder ein Haar in der Suppe. Da ist jetzt etwas, durch den Zweifel, ist etwas ausgestreut worden, das giftig war. Und jetzt möchte ich einfach ein bisschen persönlicher werden. Wie sieht das in der Gemeinde aus? Wie sieht es in der Ehe aus? Und wie sieht es in der Familie aus? Wie manchmal und wie schnell gelingt es da am Find, durch irgendeine böse Bemerkung einen Zweifel zu streuen? Bei jemandem, den man eigentlich gut kennt. Wo man muss sagen, das ist nicht möglich. Und gleich denkt man auf einmal, ja, wenn der das sagt, ist vielleicht gleich etwas Wahres dran. Ist vielleicht gleich. Ja, und dann ist schon etwas reingestreut. Also ich will da nicht allein auf die 10 Kundschafter, auf die 10, soll ich sagen, Experten, die da das Gift gestreut haben, den Stein rühren, sondern all die, die das geschluckt haben und auf den Karren aufgesprungen sind und mitgemacht haben. Auch die trifft die Schuld. Und wir wollen immer wieder, wenn wir einfach prüfen, wir wollen vor Gott stehen und ihn um Rat, um Weisheit fragen, wie wir es gerade bei den Sprüchen auch eingangs gehört haben. Die Sprüche sind übrigens im Alten Testament das Buch gewesen, wo die Reformatoren am meisten gelesen haben. Im Neuen Testament war es der Römerbrief gewesen, wo jeder alle 14 Tage oder alle Monate durchgelesen hat von den Reformatoren und die Sprüche im Alten Testament, die es auch etwa alle Monate mal durchgelesen haben. Und ich denke, auch wir tun gut daran, auch in der Familie, wenn wir die Sprüche einmal mit den Kindern durchlesen. Es hat dort viel Weisheiten drin, viel einfach auch Wegleitung. Beim Nachlaufen kann es auch sein, dass die Selbstverleugnung auf der Strecke bleibt. Es ist ja so bequem, es ist ring und ich komme irgendwie noch ein bisschen selber verwirklichen. Ich habe meine beiden Hände frei, ich kann machen, was ich will und so weiter. Da hat es wieder manches, was reinspielt, wo der Film versucht, nachher Einfluss zu nehmen in uns, in der Familie, in der Gemeinde. Und darum wollen wir uns auch alle warnen. Wir können uns nie in unserem Leben, in der Nachfolge vom Herrn Jesus selber verwirklichen. Da sagt der Herr Jesus ganz klare Worte in Matthäus 16, 24 und 25, wo er sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele auslöse? Und im Johannes 10,10 sagt der Herr Jesus, er sei gekommen, damit wir das Leben und volle Genüge haben. Und jetzt ist die Frage, was wir wollen. Das sind wir zu ihm gekommen, tun wir ihm nachfolgen und dann werden wir von ihm gesteuert, von ihm gelenkt. Und da sind wir aber nicht Zweifler, sondern da sind wir dort, die es im Glauben handeln und die anderen mit ermutigen, auf den Weg zu kommen. Wenn ich zusammenfasse, zum Schluss noch einen Gedanken, wir wollen nicht Zweifler sein, wir wollen nicht Mitläufer sein, sondern wir wollen Mutmacher sein. Es kann da nicht jedes am Sonntagmorgen eine Predigt haben. Da sind wir gewählt, das ist eigentlich festgehalten, das ist bestimmt, wer dafür steht. Es kann nicht jedes begleiten am Sonntagmorgen. Ich bin dankbar immer für die es machen, aber auch das ist gegeben. Aber Mutmacher darf jeder sein in der Gemeinde. Du an deinem Platz und ich an meinem Platz. Wir dürfen Mutmacher sein. Und zwar in der Situation, wo wir sind. Vielleicht ist Sander im Moment in einer schwierigen Problemsituation. Es dreht sich fast nur noch um die eigene Achse. Und dann mit in den Kreis gehen und dem anderen helfen, da rauszubrechen und zu sagen, schau aufs Ziel. Schau dort her. Das ist Mutmacher. Und diesen Auftrag haben wir und diesen Auftrag wollen wir wahrnehmen. Dass wir einander helfen, einander aufs Ziel hinweisen. Du und ich, wir sind Werkzeuge in Gottes Hand. Auch wir sind Botschafter oder Kundschafter von dem, was wir gesehen haben. Und jetzt will ich das geistlich auslegen vom zukünftigen Land. Wenn wir in die Offenbarung gehen, lesen oder auch an anderen Stellen, tut er uns zum Teil so einzelne Lichtblick schenken, warum wollen wir einander nicht mit dem immer wieder Mut machen. Das Leben da unten ist kurz. Wir haben gestern ein Gespräch gehabt noch mit einer Nachbarin, die gekommen ist zu uns. Und dann haben wir ziemlich lange ein bisschen ihr Leben nie schauen dürfen. Nicht einfach gewesen. Und dann am Schluss hat sie noch eine Frage gestellt. Und da sage ich, wenn ich die Frage einfach in der Horizontalen müsste beantworten, müsse ich passen. Da kann ich sie nicht beantworten. Da sage ich mit dem Ruck an der Wand. Aber wenn ich die Senkrechte dürfte zunehmen, die vom Herr Jesus, von Gott, von der Ewigkeit, dann könnte ich ihr eine klare Antwort geben. Und dann hat er gesagt, unser Leben da unten ist kurz. Es ist ein Hauch. Es ist ein Dampf. Und nachher kommt eine lange Ewigkeit. Was wenn wir uns zu fest da unten aufhalten oder ablenken und nicht aufs Ziel schauen? Wenn du aufs Ziel schauen, es lohnt sich. Ein wenig Leiden noch, ein wenig Tränen noch und bald ist das vorbei. Ich möchte abschliessen mit dem Kolosser 3, 23, wo der Apostel Paulus so uns sagt, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Und da sind wir gut beraten. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für dein Wort, das eine Gotteskraft ist, denen, die daran glauben. Danke für all die Zusagen, für all die Verheißungen, die wir in deinem Wort haben dürfen, die uns unseren Alltag einfach viel leichter machen wollen, die uns immer wieder eine Perspektive geben, immer wieder ein neues Ziel geben. Und danke, dass du mit uns kommst in die kommende Woche, dass du jedes begleiten, jedes segnen, aber unser Augenmerk immer wieder wegschauen vom Irdischen, von all dem, was schief läuft, was nicht gut ist, von all diesen Hindernissen oder Problemen. Und dass wir immer wieder auf dich schauen dürfen. Du bist der Anfänger und Vollender von unserem Glauben. Und es lohnt sich, ein Leben mit dir, ein Leben für dich. Wir haben eine wunderbare Zukunft und darauf dürfen wir uns freuen. Auf den Moment, wo du wiederkommst und uns zu dir holst. Danke jetzt auch für den Morgen und dass du den weiteren Verlauf von dem Tag in deinen Händen hast und wir unter deinem Segen dürfen sein. Amen.